Der Predigttext heute, Psalm 146. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zur Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält, ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. Halleluja. Zum Gebet und zum anschließenden Lied darf ich Sie bitten, sich zu erheben, soweit Ihnen das möglich ist. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, treuer Gott und Vater, dass du das so ganz, ganz klar uns vor Augen stellst. Dass du der Herr bist über alle und über alles, was uns in diesem unseren Leben begegnet. Dass das nicht nur für uns persönlich gilt, sondern für alle, die hier unterwegs sind, für deine ganze Schöpfung. Und gleichzeitig empfinden wir das so, dass dieses Spannungsfeld manchmal fast nicht auszuhalten ist. Dass Dinge um uns herum passieren, die sehr schwer zu ertragen sind für uns persönlich, aber auch in einem viel größeren Rahmen. Dass wir Nöte sehen, Ängste haben, Einsamkeit regiert. Und trotzdem wollen wir uns das nicht nehmen lassen. Du bist Herr, du schaffst Recht, du kümmerst dich, du bringst alles in deine Vollendung hinein. Und dafür loben wir dich. Und bitten dich jetzt für diesen Gottesdienst, dass das ganz real werden darf, dass du uns den Himmel auftust und wir dich und deine Macht und deine Schönheit sehen dürfen, dass du uns ganz neu auf dich ausrichtest und dass wir all das, was nebensächlich ist, was für dir klein ist, lassen dürfen und dass du uns deine Freiheit und deinen Frieden schenkst. Bitten, dass für uns alle, die wir jetzt hier sind, für alle, die in irgendeiner Form an diesem Gottesdienst teilhaben, wir bitten es auch für unsere Kinder und all die, die ihnen dein Wort nahe bringen. Segne uns, rühre du uns an und schenkst, dass dieser Gottesdienst in unseren Alltag hineingehen darf und dass du selbst uns zur Speise, zum Weg und zum Leben wirst. Wir rühmen dich und wir beten dich an. Amen.
Statements zum Psalm 146 aus den klassischen, jedermann zugänglichen theologischen Kommentaren. Es handelt sich um einen Hymnus. Das ist gut. Hymnus ist immer gut. Hymnus ist für uns Christen unkompliziert. Gottes Lob, Halleluja, danke, wunderbar. Es handelt sich um den Start der sogenannten finalen Hallel-Psalmen, auch unkompliziert. Die letzten 5 Psalmen sind alle Halleluja-Psalmen, Hallel-Psalmen. Jetzt ist nur noch Halleluja, bis zum Schluss, bis 150, nur noch Halleluja. Und Halleluja am Anfang und am Ende. Immer Halleluja am Anfang, Halleluja am Ende. Gut, das ist natürlich schon mal gut. Psalm 146. Mit Nachdruck wird gewarnt. Das ist nicht gut. Das ist jetzt nicht gut. Halleluja war gut, Hymnus war gut. Halleluja von hinten war gut, aber mit Nachdruck wird gewarnt. Das irritiert. Gut, wir nehmen es zur Kenntnis und gehen weiter und hören dann, dieser Psalm enthält weisheitliche Elemente. Das klingt staubig. Das klingt staubig. Weisheitliche Elemente. Da will uns jemand Ende noch was sagen und packt das so ein, so Aphorismen, so Lebensweise, so Klugkram. Und dann heißt es auch noch, der Dichter wird zum Lehrenden. Oh, jetzt ist aus. Lernen, lehren, da sind wir komplett raus. Also es fing doch gut an. Hymnus, schön. Halleluja vorne hinten auch gut. Lobpreis bis zum Abwinken auch gut. Aber jetzt noch mit Nachdruck wird gewandt und weisheitliche Elemente und noch Lehren. Also wer will das? Tatsächlich, das ist die Idee. Die Idee des unbekannten Autors, der hier in die Position 146 gerutscht ist im Psalter, ja mit ganz Nachdruck genau an diese Position gerutscht ist, also im Eingang zum abschließenden finalen Stück, will uns Finales sagen. Er will gerne Konzentriertes sagen, er will Lebenssumme, Ertrag, er will Bleibendes, Gültiges tatsächlich uns vermitteln. Einer hat es dann so formuliert und das will ich Ihnen weitergeben. Der Psalm 146 hat ewige Aktualität. Schön. Ewige Aktualität. Ewig klingt erstmal, Aktualität geht, oh. Also ewige Aktualität für immer und trotzdem jeden Tag, jeden Augenblick neu und frisch gültig. Schauen wir einmal an, was uns dieser Psalm in der Hinsicht bringt. Wenn wir denken, okay, er kommt mit ewiger Aktualität, mit einem Zusammenfassen, einem Konglomerat, mit einer Summe, mit einer Fokussierung bei uns an, wenn wir so in das Finale des großen Psalmbuches so ganz langsam mit 146 einsteigen. Ja, tatsächlich, dieser Psalm hat jetzt wie alle Psalmen so einen schönen Rahmen, der ist eingepackt in Halleluja vorn und Halleluja hinten, aber Halleluja vorn, Halleluja hinten ist ja nicht alles. Nach Halleluja muss ja wie weitergehen, was Halleluja? Und tatsächlich, sowohl vorne als auch hinten kommt so ein Lobpreis dran. Und dieser Lobpreis, der ist insbesondere im letzten Vers dem großen König, dem einen großen König gewidmet, dem lebendigen Gott. Ihm gilt der Lobpreis, das ist der Gedankengang im 146. Psalm. Und dann, wenn man quasi von beiden Seiten ein bisschen mehr in die Mitte rückt, sozusagen die zweite Abteilung wiederkommt, ist oben und unten ein Kontrastprogramm drin. Das, was mit Nachdruck wird gewarnt, hier so beschrieben wird, dass da plötzlich drin steht, Vorsicht, 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 ihr wart so richtig drin im Lobpreis-Drive. Und jetzt muss ich euch das sagen, Vorsicht, verlasst euch nicht auf Fürsten, sind Menschen, die können ja nichts tun. Und am Ende heißt es, Vorsicht, da kommen Gottlose, da muss der lebendige Gott noch sogar den Weg krümmen, so heißt es eigentlich, den Weg krümmen, damit die mit ihren Zielen nicht auch das erreichen, was sie eigentlich wollten. Das heißt, so ein Kontrastprogramm kommt da rein, was nicht gut ist. Und zwar, was nicht gut ist bei denen, die in diesem Halleluja-Paket drin sind. Und nachdem wir in diesem Halleluja-Paket am Anfang drin waren, im Kontrastprogramm, kommt das Eigentliche, der Korpus, das Mittelstück, das Dicke, das, um was es wirklich geht. Und das wird so wunderschön eingeleitet mit einer Lobpreisung, mit einer Seligsprechung, das heißt, glücklich zu preisen, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Und damit hört dieser Psalm noch gar nicht auf, sondern hat noch diese berühmte Liste. Nur der 146er hat diese Liste. Diese Liste ist ja toll. Diese Liste ist ja, dass tatsächlich im Hebräischen fünfmal das genau gleich und ganz kurz, nicht so lang, wir kriegen es im Deutschen nur so lang hin. Im Hebräischen ist das viel kürzer, da kommen diese fünf Sätze wie so auf einer Excel-Tabelle raus. Ja, der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Weisen und Witten. Bam, 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 bam. Wer ist denn dieser Herr, der hier fünfmal nacheinander ganz immer an den Anfang, ganz gewichtig als Subjekt auf dieser Liste gesetzt wird. Wer ist denn dieser Herr? Und natürlich wissen wir, dass wir vom Alten Testament dahinter diesen besonderen Namen unseres Gottes haben. Den Namen, dieses Tetragramm, wir sagen heute, versuchen zu übersetzen mit Yahweh. Und Sie wissen es alle miteinander, kein Mensch weiß, ob es wirklich so ausgesprochen gehört. Aber viel, 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 viel wichtiger ist doch, dass wir neutestamentlich wissen, wer dieser Herr ist. Dass das Bekenntnis aller Jesusleute ist, aller Zeiten, egal ob sie aus den Juden oder aus den Heiden kommen, miteinander bekennen sie, der Herr vom Psalm 146 ist Jesus Christus. Herr ist Jesus Christus. Adonai, Yeshua, HaMashiach. Dieser Herr, dieser Gott, das ist Jesus, der Messias, der Gesalbte. Das ist toll. Und jetzt sind sie im 146, damit ist die Tür jetzt endlich weit offen für die Auslegung. mittendrin in einem zentralen Jesus-Psalm. Fünfmal. Jesus, 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 Jesus. Der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr. Eine wunderschöne Liste. Aber ich brauche ein paar Minuten, bis ich zur Liste komme. Und zuallererst wollen wir natürlich gucken, was ist das denn jetzt, was elementar von diesem Psalm tatsächlich ewig aktuell und gültig ist. Das eine, was ewig und aktuell gültig ist, hat tatsächlich mit Fristen zu tun. Mit solchen Fristen hat das zu tun. Wir leben ja alle miteinander in Fristen. Natürlich leben wir in Fristen. In ganz bestimmten Zeitabschnitten. Wir haben an unserer Sprache, etwas ist kurzfristig, dann haben wir längerfristiges, wir haben auch langfristiges. Aber immer haben wir solche Fristen. Wir haben immer ein Anfang und Ende von all diesen Dingen, von diesen Zeitläufen. Das ist ganz, ganz klar. Ich habe so überlegt, verstehen Sie, meine Karriere als Fußballer, die endete dann abrupt in der Jungscha, in der ich war, als ich umgezogen bin. Dann ging diese Linie einfach nicht mehr weiter. Das war dann eine relativ kurzfristige Karriere, die ich dort hatte. Ist auch nicht weiter bekannt geworden. Oder denken Sie an meine berühmte Zeit als Pianist. Sie hörte auf mit 12 etwa. Beim Jägerwalzer in F-Dur. Spätestens da war klar, dass mit dem Schäfer, das wird nichts beim Klavier, versucht ihn woanders zu parken. Gestern sprach mich jemand auf mein Studium an. Natürlich war da irgendwo ein Anfang und Ende. Ich bin ja nicht der ewige Student. Irgendwann war Schluss. Die Frist war vorbei. Es gibt immer Fristen. Es gibt immer Fristen, immer Fristen. Und die maximale Fristlänge, die sie haben, ist, solange ich lebe. Das ist unsere maximale Strecke. Und sehen Sie, die Strecke ist hier. Haben Sie gelesen? Die Strecke wird hier genannt. Hier wird die Maximalstrecke genannt. Die Maximalstrecke, vielleicht zweimal wird die Maximalstrecke, die Sie ansagen können, die ich ansagen kann, die wird genannt. Und die Maximalstrecke, die lautet, ich werde den Herrn loben, solange ich lebe. Und ich will meinen Gottlob singen, solange ich bin. Maximale Frist. Mehr geht nicht. Diese maximale Frist, das die geben wir selten raus. Wir geben kurzfristiges, langfristiges, längerfristiges. Wir haben das maximal in unserem Denken, haben wir das bei einem Eheversprechen. Da haben wir auch die Maximallänge. Ansonsten haben wir das eigentlich nicht. Wir haben immer nur Fristen, 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 Fristen. Und jetzt kommt hier der Psalmbeter und sagt, es gibt eine Sache, da gebe ich die komplette Länge, da gebe ich die komplette Zeit, da mache ich keinen Cut, das ziehe ich durch in der maximalen Länge, die in meiner kleinen menschlichen Existenz mir zur Verfügung steht, mein Leben lang. Was gilt mein Leben lang? Mein Leben lang gilt dieses Jesuslob. Mein Leben lang gilt dieses Jesuslob. Jesus bekommt die maximale Länge. Er bekommt die Maximallänge. Und falls man denkt, man hätte es beim ersten Mal nicht richtig verstanden, wiederholt ordnungsgemäß, wie so oft, der Psalter das beim zweiten Mal nach dem Motto, ich meine das wirklich, solange ich bin, solange ich lebe, kommt dieses Gotteslob zu Jesus von mir. Für immer Jesus, für immer Jesus. Das ist der erste Gedankengang des Psalms. Das Gotteslob mein Leben lang. Damit positioniert sich natürlich dieser Beter. Denn wie gesagt, die anderen Sachen machen wir alle ja immer nur in Teilabschnitten. Und wir haben ja auch dann manches Mal in unserem Leben, unsere Kultur, so Gedankengang, nicht festlegen. Nicht festlegen. Vorsicht vor Festlegung. Oder kommt ja nicht mehr raus. Also, ich bin im Überlegensprozess, ich denke darüber nach. Zurzeit bin ich in der Phase des Gotteslobes. Zurzeit bin ich mit Jesus unterwegs. Es ist ein Abschnitt, der eher religiös geprägt ist. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich näher am christlichen Glauben dran war. Aber bitte, alles schön maßvoll. Das war die Phase, die Frist, die Zeit. Da habe ich gesagt, nein, 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 gar nicht, geht gar nicht, geht gar nicht, geht gar nicht. Jesus geht nur ganz oder gar nicht. Und deswegen steht dieser Beter vor und sagt, für immer Jesus, für immer Jesus, für immer Jesus. Deswegen kriegt er mein Halleluja am Anfang und kriegt mein Halleluja am Schluss. Und deswegen bekommt er dieses Jesus, dieses Gottesbekenntnis und wird er als, ganz wichtig, als König geehrt. Die Anbetung als König ist elementar, nicht nur im jüdischen Gedenken, sondern auch im christlichen Glauben, ganz eindeutig. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Nur er allein hat das Sagen. Das ist übrigens uralt. Das berühmte Lied des Mose im Anschluss durch den Weg durch das Rote Meer. Ehrt schon für Israel. Das ist unser König. der uns in dieser Weise vorangegangen ist. Du gehörst, so sagt der Beter, du gehörst immer zu mir, Herr Jesus, ununterbrochen, mit Halleluja, mit Lob, mit Anbetung, immer gehörst du zu mir. Das will ich bekennen, das will ich sagen, es gibt keine Frist, es gibt keine Grenze, es gibt keinen Abschnitt, wo das nicht gelten würde. Ich teste nicht mehr, ich probiere nicht mehr. Ich bin nicht mehr in einer Vorläufigkeit, ich bin angekommen und ich werde nicht aussteigen, sondern ich bekenne es mit diesem Gebet für immer Jesus. Mein volles Leben lang, ja, zur maximalen Jesuslänge. In der Vorbereitung dachte ich, wenn es nicht so ambivalent klingen würde, dann könnte man sagen, lebenslänglich Jesus. Ja, aber das ist der Gedankengang, der dahinter steckt, lebenslänglich Jesus. Und es wird noch besser, es wird noch besser. Mehr kann der Beter ja nicht sagen. Mehr hat er ja keine Macht zu sagen. Aber er gibt seinen prophetischen Blick. Und der prophetische Blick taucht in Luthersprache in diesem komischen kleinen Wörtchen am Ende auf, nämlich der Herr ist König ewiglich und dein Gott siehe, und dann heißt es für und für. Und für, wenn Sie das im Hebräischen mal aufschlagen und nachlesen, dann heißt es von Generation über Generation. Und plötzlich springt der Beter, der über sein Leben gar nicht rausgucken kann, springt er doch raus und sagt, und das, was für mich gilt, geht übrigens weiter und weiter und weiter und weiter. Und wir wissen, es wird für alle Ewigkeiten gelten, aber zurück zu mir. Für mich gilt für immer Jesus, für immer Jesus. Und wenn für immer Jesus gilt, dann gilt Jesus auch heute. Dann auch heute Jesus. Und Montag auch Jesus, oder? Und Dienstag, gut, Dienstag auch Jesus. Mittwoch, also wir wissen, was kommt. Das ist genau der Gedankengang. Das ist ja nicht eine Sache, die man so mal eben sagt und dann klappt man das Heft zu und lebt wie vorher, sondern das ist das, was zum Ausdruck gebracht werden soll. Das ist mein Leben, das ist mein Sein, das ist mein Wesen, das ist der Jesus mit seiner Person. Dem Lobpreis zu ihm, Halleluja zu ihm, den Dank zu ihm, tatsächlich so bestimmend ist für immer Jesus. Ja, dann ist doch eigentlich alles easy. Dann gibt's doch den Flow. Dann sind wir doch drin, dann ist doch gut. Lass doch laufen. Mach nach Vers 1, 2 den Vers 10 und pack den Psalm zusammen und gut ist. Und jetzt kommt da diese, es wird mit Nachdruck gewarnt Passage. Warum kommt denn diese, es wird mit Nachdruck gewarnt Passage? Warum kommt jetzt plötzlich so ein Ding rein, wo wir sagen, ah, das nimmt uns so ein bisschen den Drive aus dem schönen Grat für immer Jesus. Duktus, jetzt kommt da mit Nachdruck, wird gewarnt und dann kriegt man so eine andere Stimmungslage, dann geht da so ein bisschen eine andere Tonart rein, dann wechselt das Ganze und man zuckt so ein bisschen zurück, weil der pädagogische Impetus kommt und dann, was denn das bedeutet? Das Bedeutende ist doch zu begreifen, dass hier tatsächlich aus purer Liebe und Klarheit der Beter einen sehr scharfen Kontrast uns reingibt. Er drückt uns einen Kontrast rein. Und der Kontrast ist, die ihr jetzt gerade bekannt habt, für immer Jesus, die ihr euch ganz bewusst auf die Seite dieses Königs, dieses Gottes, dieses Herrn gestellt habt. Ihr müsst wissen, ihr wisst es schon, aber ihr müsst es wissen, dass das nicht unangefochten bleiben wird. Das wird nicht einfach so durchmarschieren, sondern ihr habt alle miteinander in diesem Bekenntnis, lebenslänglich Jesus, gleichzeitig die Erfahrung, dass ihr immer und immer und immer und immer wieder, nervend aber wahr, in der Gefahr steht, von diesem Konzept abzuweichen und auf etwas anderes vertrauensvoll zu setzen. Das mögen wir nicht, aber wir müssen zugeben, es stimmt. Es stimmt. Nervtötend, aber wahr. Tatsächlich, es stimmt. Da lebe ich mein ganz normales Leben und habe mit Psalm 146 über mich geschrieben, für immer, Herr Jesus, der Sonntag und der Montag und der Dienstag. Du bist es, du bist Gott, du bist König, du bist Herr. Und dann kommt irgendetwas, was hineintrieft und was hineingrätscht, was hineinkommt. Und plötzlich merke ich, meine Vertrauenssysteme switchen weg. Und Ersatzsurrogate, Ersatzgöttergottheiten, Ersatzvertrauenspotenziale stehen plötzlich da. Und ich setze mit großer Gelassenheit auf die. Und in dem Moment rutscht Jesus aus dem Zentrum meines Fokus heraus. Er steht noch rechts und links irgendwie da. Aber eigentlich setze ich jetzt auf was ganz anderes. Ich setze auf meine Gedanken, auf meine Überlegungen, auf meine Weisheit, auf meine Erfahrung. Ich setze auf Menschen, auf Geld, auf Systeme, Ideologien, alles mögliche. Sie kennen es doch, ich muss doch nicht aufzählen. Meine Güte, Sie kennen Ihren Götzenkram und ich kenne meinen. Und jetzt kommt hier der Beter und sagt, da muss mit Nachdruck gewarnt werden. Denn das passt nicht zu dem, was ihr gerade gesagt habt. Ihr könnt ja auf der einen Seite sagen, für immer Jesus, und auf der anderen Seite macht ihr noch Götzendienst. Das haut nicht hin. Zumal ihr doch wissen müsst, und jetzt kommt diese Passage, verlasst euch doch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können doch nicht helfen. Und wir sagen ja doch eigentlich schon. Meine guten Kontakte, die Personen, mit denen ich verbunden bin, die was steuern, lenken können, die Einfluss haben. Man muss sich gut stellen mit entsprechenden Persönlichkeiten, Institutionen, Systemen. Die können schon helfen. Sind wir wirklich noch so naiv? Ja, wir sind so naiv. Wir rutschen immer und immer wieder in den gleichen Quark rein. Dabei haben wir doch alle unsere Erfahrung gesammelt. Alle unsere Erfahrung gesammelt. Und die letzten paar Jahre der Erfahrung in unserem Land waren nun wirklich nicht gerade förderlich, um unser Vertrauen auf Fürsten zu setzen und die entsprechenden gesellschaftspolitischen Systeme in unserem Land. Man macht doch mal die Augen auf. Und trotzdem machen wir es immer wieder. Es liegt uns in unserer alten Natur. Wir greifen ganz schnell zu diesen Ersatzsystemen. Und unser Bekenntnis zu Jesus wie immer rutscht an die Seite. Ist eine Gefahr. Ist eine Gefahr. Und dann habe ich kein Vertrauen mehr, sonst setzt mein Vertrauen auf anderes. Und dann erlebe ich tatsächlich, dass das nicht hält und nicht trägt. Erstaunlich hier, dass ja nicht nur die Fürsten hier benannt werden, also die, die das sagen, die Bedeutung, die Macht, die den Einfluss haben. Es werden dann eben am Ende in 9b auch die, Luther sagt, Gottlosen benannt, die Gott ablehnenden. Eigentlich kann man es auch übersetzen mit den Bösen, aber Böse ist nicht eine moralische Kategorie, sondern ist eine Gotteskategorie. Also die ohne Gott ihr Leben leben, es werden nicht nur die genannt und es wird nicht nur der Schuldcharakter zum Ausdruck gebracht, sondern es geht sogar noch einen Schritt weiter, dass der Petrus sagt, jetzt denkt doch mal drüber nach. Diese Menschen können es gar nicht. Es sind wirklich nur Menschen. Und wenn du auf Menschen, das heißt auf innerweltliche Systeme setzt, das ist wie Eis, was schmilzt. Das trägt nicht, denn die werden alle sterben. Die können heute noch Piep sagen, morgen sind sie weg. Das ist alles nicht verlässlich. Das, was so fest, so stark, so überzeugend zu sein scheint, das hält nicht, das hält doch nicht. Und das war doch das, was wir jetzt wirklich immer und immer wieder im Persönlichen auch zu erleben haben. Dass all das, worauf wir uns verlassen haben, was so klar und so gewiss und so fest ist, dass das durch die Umstände, wie auch immer man sie bezeichnet, plötzlich ganz wackelig ist, nicht mehr da ist, geändert wird. Verlass dich nicht auf Fürsten, zumal du ja Hilfe willst. Und das Wort, was da steht, das ist ein gewaltiges Wort. Das meint nicht nur die Steuererklärung und einen Termin beim Arzt, sondern hier steht das Wort für Rettung. Wo suchst du deine letzte Rettung? Und da muss man sagen, also klar, das kann ein Mensch nicht leisten. Das kann ein System innerhalb dieser Welt nicht leisten. Deswegen, sagt der Peter, musst du mit Nachdruck gewarnt werden, damit du Abstand hältst von diesen Gedankengängen, damit du auf Distanz bleibst, dass du nicht reinrutscht. Denn wenn du da reinrutscht, wenn du dich darauf einlässt, dann bist du in diesem Moment blockiert. Du bist blockiert. Das nimmt dich so in Beschlag, dass das eigentliche Jesus für immer plötzlich gar nicht mehr präsent, relevant ist. Du hast nun eine Blockade, du bist besetzt, du kriegst es nicht mehr hin, du bist so auf diesen Gott und auf diesen Götzen ausgerichtet. Und das will er mit Nachdruck verhindern. Nie ohne Jesus. Nie ohne Jesus ist der zweite Gedankengang. Nie ohne Jesus. Achte darauf, dass durch Götter, Götzen und Gottheiten du nie so blockiert, so besetzt bist, dass lebendige Gott, dass Jesus Christus da nicht mehr durchkommt. Ich habe also einen Vorgang, der gehört mit dazu, der gehört ganz aktiv zum 146. Psalm, zur ewigen Gültigkeit, zum Konzentrat für Jesus, Leute, dass ich immer und immer wieder aufgefordert bin, nicht einmalig, das wär einfach, sondern fortwährend gehört zu meinem geistlichen Leben. Ein Aussteigprozess aus Göttern, Götzen und Gottheiten und ein Einsteigprozess in das Wissen, nie ohne Jesus. Herr Jesus, du stehst für mich ein, du bist meine Hilfe, du bist meine Rettung, Du bist mein Programm. Das steht da. Gut, dann war das mit dem Nachdruck und der Warnung vielleicht doch nicht ganz so unnötig. Ich brauche das. Ich muss das haben als Mensch, der durch dieses Leben mit Gott kommen will. Darf wissen für immer mein Jesus, lebenslänglich Jesus. Und ich will mich nicht blockieren lassen von den anderen Systemen, auf die ich mich nicht verlassen kann und nicht verlassen darf und letztendlich auch nicht verlassen will, sondern auf Jesus. Und nachdem wir jetzt von beiden Seiten zweimal vorgerutscht sind in dem Psalm, kommen wir endlich zum dicken Mittelstück, zum Korpus. Und in diesem Korpus, in dem Mittelstück, das ist ja natürlich ganz wunderschön, da macht uns nun dieser Dichter klar, dieser prophetische Psalmistdenker, was für ihn so entscheidend ist. Du bist als Glaubender an Jesus glücklich zu preisen. Ach, wenn Sie das alles vergessen, die Sätze jetzt vorher schon, die Sätze danach, aber den einen Satz sich merken, mein Glück heißt Jesus. Mein Glück heißt Jesus. Dann haben Sie ein Vorzeichen für diese Woche. Mein Glück heißt Jesus. Das kann eine softe Woche werden. Mein Glück heißt Jesus. Die kann bescheuert laufen, dass ich denke, was für ein Schwachsinn. Mein Glück heißt Jesus. Die kann notvoll sein. Mein Glück heißt Jesus. Mein großes Glück. Ich kann vieles nicht halten, vieles kann ich nicht bestimmen. Aber das ist das, was mein Leben kennzeichnet. Ich habe Jesus. Das ist mein Glück. Selig werde ich gepriesen, weil ich auf diesen Gott mich gründe und setze. Und dieser Gott, der bekommt nun eine Beschreibung. Er ist meine Hilfe, er ist meine Hoffnung und er ist, vielen von Ihnen gut bekannt, er ist der Gott Jakobs. Und der Gott Jakobs, das meint der Gott dieser Patriarchen, dieses berühmten Trios, Abraham, Isaak, Jakob, das ist die Gründungsphase des auserwählten Volkes Israel. Und da ist Gott ja reingegangen und hat mit diesen Männern da angefangen und ihren Familien und hat sich auf deren Seite einer Verbindlichkeit gestellt. Da würden wir heute alle sagen, da musste ich von distanzieren von der Truppe. Von Abraham, Isaak und Jakob, mit denen darfst du nicht gemeinsam auf dem Foto auftauchen. Pass auf, was da die entsprechenden Netze draus machen, wenn du mit Jakob in Verbindung gebracht wirst. Er nennt sich sogar so. Der Gott ist ein Gott Abrahams, Isaaks und dieses, ich bin vorsichtig, schwierigen Charakters Jakob. Gott identifiziert sich, er schließt sich mit diesen Persönlichkeiten zusammen und bringt zum Ausdruck, so treu, so verbindlich, so stehe ich da. Du hast den, der sich mit dir, mit deiner Person, deiner Biografie, deinem Charakter so verbindet, dass er tatsächlich bereit ist, mit dir auf einem Foto zu sein. Mit dir eins zu sein, zu dir zu stehen. Mein Glück ist Jesus. Mein Glück ist Jesus. Mein Glück ist Jesus. Und da hört der Psalm noch gar nicht auf. Er sagt, du hast nicht nur diesen Gott Jakobs auf deiner Seite mit diesem Jesus, sondern du hast auch noch den Schöpfer auf deiner Seite. Denn wir beten Gott als den Schöpfer an. Dieser Jesus, dieser Gott Jakobs ist der, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist. Da kommt eine Dimension in unser kleines Leben hinein. Das ist einfach absolut wohltuend. Und dazu gehört eben auch, dass er die Geschichte bestimmt. Er ist der, der die Treue hält, ewiglich. Das ist ja jetzt schon Dosis genug, oder? Das reicht doch eigentlich. Ich liebe das, wenn so Texte noch nicht aufhören, wo ich eigentlich sage, das reicht, ich bin schon satt, danke. Und dann geht es immer noch weiter und noch weiter. Seligpreis und mein Glück ist Jesus. Halt ja den Gott Jakobs fest, der sich mit dir verbindet. Er ist der Schöpfer. Er ist geschichtsmächtig und treu. Und dann kommt dieser Satz. Nämlich er ist der Recht schafft, denen die Gewalt leiden, der die Hungrigen speist. Da kommen wir ganz auf etwas Besonderes im Alten Testament. Wir kommen auf das sogenannte Königsprivileg zu sprechen. Das Königsprivileg im Vorderen Orient war dieser Gedankengang, dass bei aller Verirrung dieser Könige sie teilweise auch ein besonderes Privileg haben, wenn es gute Könige sind, dass sie kennzeichnet, nämlich dass sie aufgrund ihrer Größe, ihrer Macht und ihrem Einfluss eine besondere Fähigkeit haben, nämlich gerade dem Armen entsprechend entgegenkommen zu können. Also der König hat das Privileg, an den entsprechenden Ordnungen und Vorgaben vorbei in seiner königlichen Größe gerade den Armen und Rechtlosen entsprechend gegenüber handeln zu können. Er kann ihnen Geld zufließen lassen, er kann das Juristische klären. Er ist einfach der, der dieses absolute Privileg hat. Und dieser Gedankengang, der mag ja ab und zu mal auch funktioniert haben, halbwegs in aller menschlichen Grenzen, dieser Gedankengang vom Königsprivileg, der wird jetzt einfach 100% übertragen, wird menschlichen Königen weggenommen und wird Gott gegeben. Gott, das ist dein Privileg. Dein Privileg ist, dass du tatsächlich dich in einer ganz besonderen Weise auf die Seite des Armen, des Rechtlosen, des Gewaltleidenden, des Hungrigen gestellt hast. Du bist ein außergewöhnlicher König. Du hast das Königsprivileg in besonderer Weise durchgeführt. Ein Teil unserer Familie ist jetzt in den letzten Tagen in Paris gewesen und hat ein bisschen absolutistische Luft in Versailles geschnuppert. Da war nicht viel mit Königsprivileg. Da war nicht viel mit Königsprivileg. Nein. Aber bei dem König, der hier ist, da ist das Königsprivileg. Da ist es. Der tatsächlich königlich sich auf den Armen, auf den Entrechteten, auf den, der nichts hat, einlässt, auf sie und auf mich tatsächlich. Königlich neigt er sich uns zu. Nicht, weil wir auf Augenhöhe mit ihm stehen, soweit ihm das Königsprivileg ist, das Privileg, sich gerade dem Armen zuzuwenden. Oh, danke. Danke. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt ja erst der Höhepunkt. Jetzt kommt die Liste. Diese irre Liste. Das ist eine fantastische Liste. Denn plötzlich merkt dieser Beter, plötzlich merkt dieser Dichter dieses 146. Psalms, dass in diesem Königsprivileg, was das ja begrenzt war, dass er ja hier mit einem König zu tun hat, uiuiui, der hat ja noch viel mehr auf der Liste. Das ist ja ein richtiges Programm, diese berühmte Liste. Da ist ja eine lange Aufzählung, die ist ja beim orientalischen König bei allem Respekt und bei weitem hinausgehend komplett irre. Welcher orientalische König könnte von sich sagen, ich mache die Blinden sehend? Also bitte, selbst bei sehr blumiger Redeweise, das ist einfach nicht drin. Aber für uns, die wir neutestamentlich geprägt sind, wir sehen hier 1:1 Jesus stehen. Aber natürlich, das ist eine Jesus-Liste. Das ist eine Jesus-Liste. Eine Jesus-Liste mitten im Alten Testament. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Und wahrscheinlich stehen in Ihren Bibeln auch ein paar Parallelstellen. Auf zwei möchte ich besonders hinweisen. Die eine Parallelstelle, die nimmt die Begegnung von Jesus mit Johannes Täufers Jüngern auf in Matthäus 11. Da kommen doch diese Täuferjünger zu Jesus und sagen da, der Täufer ist im Gefängnis und gammelt da vor sich hin. Das geht ihm an den Kern seiner christlichen Existenz. Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir inklusive er auf einen anderen warten? Und dann kommt Jesus und sagt, sag doch dem Johannes Folgendes. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Arm wird das Evangelium gepredigt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Da haben Sie die Liste. Da haben Sie die Liste. Und die zweite große Parallelstelle, die führt Sie und mich natürlich zu dieser wunderschönen Begegnung, eine der berührendsten Begegnungen von Jesus überhaupt. An den Anfang seiner Dienstzeit in Lukas Kapitel 4, da ist er in seiner Heimatsynagoge in Nazareth. Er darf nochmal, letzter Auftritt in Nazareth, bevor sie ihn rausschmeißen, er darf nochmal lesen in der Synagoge. Und dann kommt zur Lesung Jesaja-Texte. Und dann liest Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt. Es ist Jesus. Das ist eine Jesus-Liste. Das ist das Tätigkeitsspektrum von Jesus. Und Sie stimmen mir sofort zu, Sie dürfen jetzt gerne nachmittags sich Zeit nehmen und die Jesusliste ergänzen. Nur nach den ersten 5 Sachen hat er aufgehört, reicht er erstmal. Aber erkennen Sie doch. Jesus ist, Jesus ist, Jesus ist, Jesus. Erkennen Sie doch. Was ist das denn, was uns hier entgegenkommt? Was ist das denn, was uns da gesagt wird? Was uns da mitgeteilt wird? Was ist das, was diesem Beter am Finale wichtig ist zu sagen? Ihr habt das Jesus-Komplettprogramm gebucht. Ich weiß nicht, wie Sie das als Autofahrer machen, wenn Sie da Ihr Blech nochmal sauber machen wollen, ob Sie doch von Hand schrubben oder sonst irgendwie tätig sind oder ob Sie eine dieser berühmten Waschanlagen nutzen. Und da können Sie ja wählen. Sie können es auch ganz sparsam machen, ein bisschen Wasser drüber, fertig. Oder Sie machen das volle Set. So ein mittleres Monatsgehalt geht dann zwar weg, aber okay, ist halt dann mal so. Ja, das ist das Komplettprogramm. Sie haben bei Jesus das Komplettprogramm, die Sparversion. Sie haben das Komplettprogramm. Sie haben den ganzen Jesus, das komplette Programm. Der ist nicht nur so ein bisschen orientalischer König. Ich gebe dir mal eine kleine Zuwendung, dann darfst du die wieder auf dem Acker machen. Der kümmert sich nicht nur mal punktuell aufgrund von großer Gnadenzuwendung ganz außergewöhnlich selten mal um mich, sondern plötzlich sagt dieser Peter, du, da ist ein Komplettprogramm. Dieser Herr, Jesus Christus, dieser Adonai Yeshua Mashiach, der hat das volle Set, der ist alles für alle, der ist alles für dich, der ist alles für dich. Du kannst mit allen Bereichen, allen Aspekten deiner Existenz zu diesem Jesus kommen. Das ist Jesus. Ich habe den ganzen Jesus gebucht. Ich habe das Full-Service-Set. Ohne jede Einschränkung. Den ganzen Jesus. Kriegen wir gar nicht unseren Kopf rein. Ich war gestern und vorgestern vor einem Studientag. Gestern waren da so 400-500 Leute zusammen. Und die Überlegung des Veranstalters, des Leiters, des Vormittags war, wie kann er uns das nahe bringen? Wie kann er uns das nahe bringen, wer Jesus ist? Ich finde, er hat eine faszinierende Idee gehabt. Abgesehen davon, dass er eine gute Message da reingelegt hat, hat er am Ende seiner Message Kolosser 1 einblenden lassen und hat gesagt, wer mit mir das glaubt, was da steht, der möge aufstehen. Und dann haben da plötzlich 400-500 Leute den Kolosserbrief-Hymnus miteinander gesprochen. Das war der Höhepunkt für mich an dem Tag. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Vor aller Schöpfung. In ihm, in diesem Jesus, alles geschaffen. Was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare, das Unsichtbare. Sein Throne, Herrschaft, Mächte, Gewalten, ist alles durch Jesus und zu Jesus hingeschaffen. Jesus ist vor allem. Es besteht alles in ihm. Er, Jesus, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, Jesus, der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte. Und er, durch Jesus, alles mit sich versöhnte. Es auf Erden und im Himmel Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Das haben sie gebucht. Das ist der Jesus, den Sie gebucht haben. Das ist der Jesus, der in der kommenden Woche dabei Ihnen ist. Nein, Sie haben nicht die Sparversion. Sie haben nicht das Abspeckprogramm, oder doch? Na gut, wenn Sie dann so leben, das sind Sie ein bisschen selber schuld. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie jetzt ein Hotel gebucht haben, wirklich komplett gebucht haben. Mit allem, mit vollen Mahlzeiten, Vollpension und morgens, wenn Sie aufstehen, verlassen Sie das Haus und suchen sich irgendwo Ihr Brötchen beim nächsten Bäcker. Selber schuld. Sie haben das komplett, Sie haben Jesus. Jesus steht Ihnen mit dem ganzen Service, mit allem zur Verfügung. Sie haben den ganzen Jesus. Sie haben den Experten für alle Bereiche Ihres Lebens. Und die zahlen nicht drauf, wenn sie ihn zu den Themen ihres Lebens befragen. Wenn sie ihm die Begleitung und die Führung, die Korrektur, die Lenkung, die Hilfe bitten, das alles schon im Paket. Und wenn es schief geht, haben sie ihn auch noch im Paket. Und wenn sie verrannt haben, holt er sie wieder zurück. Und wenn sie nicht mehr kennen, hebt er sie wieder hoch. Und wenn sie verzweifelt sind, dann führt er sie weiter. Und verstehen Sie, sie haben alles, das ganze Paket gebucht. Wir sollten nicht so sparsam leben. Wir sollten ihn mit reinnehmen, das ganze Set ausnutzen. Diese Kreditkarte, die er uns gegeben hat, wirklich belasten. Jesus, komplett. Wir kennen den Beter nicht, wir kennen ihn nicht. Aber wir stimmen dem Beter zu. Mein Glück ist Jesus. Jesus für immer, das heißt auch heute. Nie ohne Jesus. Vorsicht vor den Blockierungen durch andere Systeme. Und Jesus komplett. Ich habe das ganze Programm. Mein Glück, Ihr Glück, unser Glück ist Jesus. Wir beten zu ihm. Herr Jesus Christus, Anbetung auch von dieser kleinen Stelle auf deinem Planeten, von diesem Ort, von diesen Menschen, von diesen Herzen, die in diesem Augenblick in deine Gegenwart treten. Anbetung dir. Wir stellen uns mit hinein diesen unüberschaubaren Kreis von Menschen, die vor dir sind, die schon am Ziel des irdischen Lebens angekommen sind. Wir nehmen mit teil an diesem Gottesdienst, der vor dir stattfindet und dürfen in dieser kleinen Außenstation vor dir stehen, unsere Hände falten, zu dir kommen und dich anbeten. Herr Jesus, das ist das Kompakte, das ist das Zentrale, das ist das Wesentliche, das wollen wir festhalten. Lebenslänglich du, lebenslänglich du. So haben wir uns entschieden, so hast du es uns geschenkt, so durften wir es begreifen und wir wollen es dir sagen, für immer Jesus, für immer Jesus. Also auch heute. Herr Jesus, du weißt, wie angefochten, wie schnell wir wegschmieren, wie bescheuert diese Nebelbänke sind, mit denen wir zu kämpfen haben. Verzeih, wo wir auf Systeme und auf Menschen und auf Inhalte gehofft haben, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Unsere Hilfe, unsere Hoffnung, unsere Rettung bist alleine du. Bewahre uns vor Blockierung. Und lass uns mit großer Fokussierung auf dich ausgerichtet sein. Nie ohne Jesus. Und vergib uns dieses Spardenken. Vergib uns dieses Kleinkarierte. Vergib uns dieses Reduzierte. Zeig uns dieses wunderschöne Programm, das auf deiner Liste steht. Dass du für alle Lebensbereiche der Entscheidende bist. Du hast das umfassendste Königsprivileg, das man sich irgendwie vorstellen kann. Und es kommt uns zugut. Wir beten dich an. Herr Jesus Christus, du bist unser Glück. Du bist unser Glück. Durch deinen wunderbaren Heiligen Geist lass das an diesem Tag und den vor uns liegenden Tagen immer wieder aufstehen und durchleuchten. Mein Glück heißt Jesus. In dir sind wir, in dir leben wir und in dir beten wir zu deinem Vater und zu unserem Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.